Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Der Mord an dem Präsidenten Kennedy hat nach der ersten völlig einhelligen Reaktion der Weltöffentlichkeit, die im fassungslosen Schock bestand über die Untat, in Empörung und Entsetzen, in dem Mitgefühl mit seiner Familie, zu Bekundungen der Trauer und zu Zeugnissen der Bedeutung des ermordeten Staatsmannes geführt, zu denen sich Politiker und Sprecher fast aller Nationen der Welt verbunden fühlten. Einige der für uns Deutsche wichtigsten dieser Erklärungen werden Sie noch im Laufe dieser Dokumentationssendung hören. Aber sogleich stellte sich für das Bewusstsein vieler beim Eintreffen der fürchterlichen Nachricht auch die besorgte Frage, wie durch sie der Gang der Weltgeschichte beeinflusst werde, welche politischen und moralischen Konsequenzen sich aus diesem politischen Mord ergäben. Viele sahen sich schlicht vor der Frage, ob nicht aus dieser Bluttat weitere entstehen würden, ob nicht gar bewaffneter Konflikt bevorstehe. Es wäre ganz falsch, eine solche Besorgnis politischer Naivität oder hinterwäldlerischer Rückständigkeit zuzuschreiben. Den Älteren unter uns ist noch sehr gut im Gedächtnis, wie ein Unheil die ganze Welt erfassen kann, das als politischer Mord begann. Und auch davon wollen wir in dieser Sendung sprechen, wie weit man eine Parallele ziehen kann zwischen dem Mord an Kennedy und dem Mord von Sarajevo 1914 und dem weiteren berühmten Attentat dieses Jahrhunderts, dem Anschlag auf König Alexander von Jugoslawien in Marseille. Die Besorgnis vor Krieg oder mindestens verstärkter internationaler Spannung mochte auch gerade in jenen Teilen der Welt empfunden werden, wo man beobachten konnte, wie die Truppen in den über den Erdkreis verstreuten Stützpunkten der Vereinigten Staaten in Minutenschnelle alarmiert wurden, ja vielfach alarmiert waren, noch ehe das zivile Publikum durch Radio und Fernsehen vom Mord am Präsidenten unterrichtet war. Freilich zeigte sich rasch, und dies konnte aufmerksamen Beobachtern der internationalen Politik von vornherein kaum zweifelhaft sein, dass Kriegsgefahr tatsächlich nicht bestand. Es gab untrügliche Anzeichen dafür, dass keine Seite, die als Partner einer Auseinandersetzung gedacht werden könnte, in der Ermordung Kennedys einen Grund dafür sah, sehen wollte oder sehen konnte. Die amerikanischen Behörden hielten sich in Mutmaßungen über den politischen Hintergrund der heimtückischen Tat weise zurück und ließen der Spekulation allen Raum, dass es sich um rein innenpolitische Motive, nämlich solche der Rassenpolitik, wahrscheinlich gehandelt habe. Radio Moskau gab die Nachricht vom Tode Kennedys wieder, verbunden mit der Mitteilung, man habe rechtsextremistische Kreise im Verdacht. Diese Bemerkung, für welche zu der Zeit, als sie gemacht wurde, keinerlei sachliche Anhaltspunkte vorlagen, konnte nur den Sinn haben, die sofortige politische Distanzierung vom Attentat auszusprechen und damit der Möglichkeit des Entstehens einer internationalen Spannung sogleich entgegenzutreten. Ganz ähnlich ist auch die Erklärung zu verstehen, die der Chef der kubanischen Vertretung bei den Vereinten Nationen zum Tode Kennedys abgab. Was folgt also, da die schlimmste mögliche Konsequenz ausgeschaltet scheint, aus dem Mord von Dallas? Prinzipiell wird sich und kann sich an der amerikanischen Außenpolitik nichts ändern, und insofern ist das Attentat politisch sinnlos gewesen. Ein wenig anders steht es um die Innenpolitik, die nun ohne die einzigartige Erscheinung Kennedys ihren Fortgang nimmt. Der neue Präsident Lyndon Baines Johnson muss die Demokratische Partei führen bis zu den Neuwahlen im nächsten Jahr. Er, unbestrittener Meister der parlamentarischen Taktik, muss versuchen, vom innenpolitischen Reformprogramm Kennedys beim Kongress noch durchzusetzen, was überhaupt durchzusetzen ist. Er stellt seiner Partei, für die bisher John F. Kennedy der selbstverständliche Kandidat für die Wiederwahl war, die Frage, ob sie ihn aufstellen solle oder einen anderen, der vielleicht Robert Kennedy heißen könnte. Allerdings ist der jüngere Bruder des Toten, der derzeitige Justizminister und Generalstaatsanwalt, noch ein wenig sehr jung. Aber auch in der Gegenpartei, bei den Republikanern, wird sich die innere Konstellation verändern. Es ist zu vermuten, dass die ungeheure Welle des Gefühls, die dieser Tod auslöste, im Nachhinein auch dem politischen Programm Kennedys zugutekommen wird und damit seinen bislang prinzipiellen Gegnern und Kritikern Abbruch tut, Goldwater zum Beispiel. Und schließlich wird sich das Weiße Haus unter Präsident Johnson verändern. Sein gesellschaftlicher Stil wird anders sein und seine Weise zu regieren. Johnson ist kein Harvard-Mann und hat nie Neigung gezeigt zu politischen Professoren und zur politischen Intellektualität. Das, was Kennedy für die europäische intellektuelle Linke so anziehend machte, dass sie ihn zu ihrem Herold erkor, die in seiner Person verkörperte Hoffnung auf die Union von Macht und Geist, von Eleganz und Fortschritt, auf Überwindung des sterilen Immobilismus durch vernünftige Flexibilität und projektenreiche Entspannung, all dies scheint Johnson zu fehlen, der konservativer ist im Habitus und dem Derben und dem Soliden den Vorzug gibt. Kennedys Tod und die Folgen. Der Spekulationen sind viele, der Gewissheiten wenige, und auch sie können, wie wir erlebt haben, weggewischt werden vom Schuss aus einem Gewehr. Statt das Auge mit dem Blick in die Zukunft zu überanstrengen, ist es heute, am Tage nach Kennedys Tod, geboten und recht, sich zu erinnern, wie Kennedy wurde und wer Kennedy war.
Deutschlandradio Retro.